IPE@WU Analysis, the podcast by students of the Institute for International Political Economy.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören die 23. Ausgabe des Podcasts Puls der Politik und der Wirtschaft. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast zum Thema Mindestlohn in Europa. Wir haben zwei Experten zu Gast, die uns erklären werden, warum es so große Unterschiede zwischen den Mindestlöhnen in verschiedenen Ländern gibt. Unser erster Experte ist Professor Dr. Kopetz, ein renommierter Ökonom. Unser zweiter Experte ist Frau Gröll, eine erfahrene Journalistin und Autorin mehrerer Bücher über soziale Gerechtigkeit und Solidarität. Schön, dass Sie beide da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Danke ebenfalls. Es ist meine Freude, dass ich heute da sein darf.
Beginnen wir mit der Frage, die viele unserer Hörer interessiert. Warum hat Frankreich einen Mindestlohn von 12 US-$10 pro Stunde, während der Mindestlohn in Spanien nur 8,60 $ pro Stunde beträgt? Das ist ein Unterschied von fast 41%. Wie lässt sich das erklären?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr komplexe Frage, die viele Faktoren berücksichtigen muss. Also der Mindestlohn ist nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine politische und soziale Entscheidung, die von der Geschichte, der Kultur und den Interessen der verschiedenen Akteure in einem Land abhängt. Und der Unterschied zwischen Frankreich und Spanien zu verstehen, dafür müssen wir uns zunächst die wirtschaftliche Größe und Struktur dieser beiden Länder anschauen.
Bitte, erläutern Sie uns das.
Nun, Frankreich ist die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt und die drittgrößte in Europa, nach Deutschland und Großbritannien. Das Bruttoinlandsprodukt betrug im Jahr 2022 etwa 2,9 Billionen US-Dollar. Spanien hingegen ist die 14. größte Volkswirtschaft der Welt und die fünftgrößte in Europa, nach Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien. Das BIP betrug hier im Jahr 2022 etwa 1,4 Billionen. Das heißt, Frankreich ist mehr als doppelt so groß wie Spanien, was die Wirtschaftsleistung angeht.
Und wie sieht das mit der Struktur aus?
Nun, die Struktur der Wirtschaft bezieht sich auf die Verteilung der Wertschöpfung auf die verschiedenen Sektoren, wie Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistung. Frankreich hat eine relativ diversifizierte Wirtschaft, die sowohl auf hochwertige Industriegüter wie Autos, Flugzeuge oder Pharmazeutika als auch auf Dienstleistungen wie Tourismus, Finanzen oder Bildung spezialisiert ist. Spanien hingegen hat eine stärker auf Dienstleistungen ausgerichtete Wirtschaft, die vor allem vom Tourismus, dem Einzelhandel und dem Bauwesen abhängt. Die Industrie macht hier nur etwa 14% des BIP aus, verglichen mit 19% in Frankreich.
Und was bedeutet das für den Mindestlohn?
Das bedeutet, dass Frankreich eine höhere Produktivität hat und eine höhere Wettbewerbsfähigkeit dadurch als Spanien. Das heißt, dass Frankreich mehr Güter und Dienstleistungen mit weniger Ressourcen produzieren kann und dass es sich besser auf dem internationalen Markt behaupten kann. Das spiegelt sich auch dadurch dann in den Löhnen wider, die im Durchschnitt in Frankreich höher sind deswegen als in Spanien. Der Mindestlohn ist auch eine Funktion der Produktivität und der Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Je höher diese sind, desto höher kann auch der Mindestlohn sein, ohne die Beschäftigung und die Rentabilität der Unternehmen zu gefährden.
Das klingt plausibel. Aber wie steht es mit der sozialen Gerechtigkeit und Solidarität? Sind diese Faktoren nicht auch wichtig für die Festlegung des Mindestlohns?
Ja, auf jeden Fall, in der Tat. Also der Mindestlohn ist nicht nur ein wirtschaftliches Instrument, sondern eben auch ein soziales Instrument, das dazu dient, Armut zu bekämpfen und die Ungleichheit zu verringern. Und natürlich auch die Lebensqualität der ArbeitnehmerInnen zu verbessern. Der Mindestlohn ist also auch ein Ausdruck der Werte und der Ziele einer Gesellschaft, die sich mehr für Gerechtigkeit und auch Solidarität einsetzen.
Wie genau unterscheiden sich Frankreich und Spanien in dieser Hinsicht?
Nun ja, Frankreich hat eben schon eine lange Tradition des sozialen Dialogs und der sozialen Sicherung, die auf der Idee der Fraternité, also der Brüderlichkeit, beruht. Frankreich hat eines der umfassendsten und großzügigsten Sozialsysteme der Welt, das die Gesundheit und die Bildung, die Rente, die Arbeitslosigkeit und die Familie etc. abdeckt. Frankreich hat auch eine starke Gewerkschaftsbewegung, die für die Rechte und Interessen der Arbeiterinnen kämpft. Der Mindestlohn ist also ein extrem wichtiger Bestandteil des französischen Sozialmodells, das darauf abzielt, allen Bürgern ein wirklich gutes Leben zu ermöglichen.
Und in Spanien?
Spanien sieht eben da ein bisschen anders aus, also hat eine andere Geschichte und auch eben eine andere Kultur als Frankreich. Spanien war bis 1975 eine Diktatur, die von General Franco geführt wurde. Und eben erst nach seinem Tod begann die Veränderung zur Demokratie und eben auch eine Modernisierung der Wirtschaft und der Gesellschaft. Also Spanien hat zwar auch ein Sozialsystem, das die Gesundheit, die Bildung und eben auch alle anderen Faktoren sowie Arbeitslosigkeit abdeckt, aber es ist eben doch weniger umfangreich und auch weniger großzügig als das Französische. Und Spanien hat auch eine schwächere Gewerkschaftsbewegung, die weniger Einfluss auf die Politik und die Arbeitsbedingungen hat. Das heißt, der Mindestlohn ist in Spanien weniger ausgeprägt und weniger anerkannt als in Frankreich.
Aha, das ist sehr interessant. Aber wie wirken sich politische Entscheidungen und Interessen auf den Mindestlohn aus? Gibt es nicht auch unterschiedliche Meinungen und Konflikte darüber, wie hoch der Mindestlohn jetzt genau sein sollte?
Oh ja, natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen und Konflikte darüber. Der Mindestlohn ist ein sehr umstrittenes Thema, das verschiedene Akteure betrifft, wie die Regierung, die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, die Gewerkschaften, die Parteien, die Medien und die Öffentlichkeit. Jeder dieser Akteure hat seine eigenen Ziele und Argumente, die er versucht durchzusetzen. Der Mindestlohn ist also auch ein Ergebnis eines politischen Prozesses, der von Machtverhältnissen, Verhandlungen, Kompromissen und Konflikten eben geprägt ist.
Okay, können Sie uns vielleicht ein Beispiel dafür geben?
Ja, natürlich. Ein gutes Beispiel ist die jüngste Erhöhung des Mindestlohns in Spanien, die im Januar 2023 in Kraft getreten ist. Die sozialistische Regierung von Pedro Sánchez beschloss, den Mindestlohn um ganze 22% anzuheben. Das bedeutet von 736 Euro auf 900 Euro im Monat. Das war die größte Erhöhung seit 1977 und eine der zentralen Forderungen der linken Partei Podemos, die die Regierung unterstützt. Die Regierung argumentierte hier, dass diese Erhöhung notwendig sei, um die Kaufkraft der Arbeitnehmer zu stärken, die Armut zu reduzieren und die Wirtschaft anzukurbeln. Die Arbeitgeberverbände und die konservative Opposition kritisierten diese Erhöhung jedoch scharf. Sie warnten nämlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, beeinträchtigen, die Arbeitslosigkeit erhöhen und die ausländischen Direktinvestitionen abschrecken würde. Sie fordern, dass der Mindestlohn an die Produktivität und die Inflation angepasst werden sollte und nicht an politische Kriterien.
Das klingt durchaus nach einem heftigen Streit. Wie genau wurde das gelöst?
Naja, er wurde eigentlich nicht wirklich gelöst, sondern wie es halt oft so ist, eher vertagt. Die Regierung setzt ihre Entscheidung durch, aber sie muss eben doch einige Zugeständnisse machen. Zum Beispiel wurde die Erhöhung des Mindestlohns nicht automatisch auf alle Branchen und Regionen angewendet, sondern es wurde auch Raum für Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern, also eben den Arbeitgebern und den Gewerkschaften gelassen. Das heißt, dass der Mindestlohn je nach Branche und Region variiert, je nachdem, was eben die jeweiligen Sozialpartner vereinbaren.
Vielen Dank für diese spannende Analyse. Aber wie steht es mit den ausländischen Direktinvestitionen? Welchen Einfluss haben diese auf den Mindestlohn?
Ja, die ausländischen Direktinvestitionen sind auf jeden Fall ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung, sollten also auf keinen Fall außer Acht gelassen werden. Sie sind ja eben auch für die Schaffung von Arbeitsplätzen in einem Land wichtig. Sie können aber auch Verteilungskonsequenzen haben, je nachdem, in welchem Sektor und in welche Region sie fließen und wie sich die lokalen Unternehmen und Arbeitnehmer hier beeinflussen. In der Regel sind diese ausländischen Direktinvestitionen eher in Ländern mit niedrigen Lohnkosten und flexibleren Arbeitsmärkten anzutreffen, weil eben hier die Rentabilität erhöht werden kann. Das kann zu einem Wettbewerbsdruck auf die einheimischen Unternehmen führen, die gezwungen sind, ihre Kosten zu senken, um eben dann konkurrenzfähig zu bleiben. Und das wiederum kann dann zu einer Senkung der Löhne oder auch zu einer Verlagerung der Produktion in andere Länder führen.
Aha, und wie genau sieht das in den Ländern des heutigen Podcasts aus, also in Frankreich und Spanien?
Also Frankreich und Spanien sind hier beide ähnlich, also haben beide einen relativ hohen Anteil an ausländischen Direktinvestitionen in ihrem BIP, also so an die 35% bzw. 40% im Jahre 2022. Aber sie unterscheiden sich schon in der Art und in der Ursprung dieser Investitionen. Wenn man also Frankreich hernimmt, zieht dieses Land also vor allem Investitionen aus anderen europäischen Ländern an, also vor allem aus Deutschland, also aus dem Nachbarland oder in Belgien oder den Niederlanden. Diese Investitionen konzentrieren sich vor allem auf den industriellen Sektor, insbesondere auf die Automobil-, die Luftfahrt- und die Pharmaindustrie. Diese Industrien sind in der Regel hochproduktiv und hochqualifiziert und erfordern daher natürlich auch höhere Löhne. Der Mindestlohn in Frankreich ist also weniger ein Hindernis für die ausländischen Direktinvestitionen. Sie sind eigentlich sogar im Gegenteil eher ein Anreiz für die Qualifizierung der ArbeitnehmerInnen.
Aha, und wie sieht das in Spanien aus?
In Spanien sind es mehr die USA, die hier Investitionen setzen, oder auch Großbritannien oder eigentlich auch Frankreich. Diese Investitionen verteilen sich allerdings vor allem auf den Dienstleistungssektor, insbesondere der Tourismus, den Einzelhandel und auch die Telekommunikation. Diese Dienstleistungen sind in der Regel weniger produktiv und auch weniger qualifiziert und erfordern daher auch niedrigere Löhne. Deswegen ist der Mindestlohn in Spanien eher ein Faktor, der ausländische Direktinvestitionen abschrecken würde, wenn er zu hoch angesetzt wird.
Okay, vielen Dank für Ihre Meinung. Aber gibt es noch einen weiteren Aspekt, den wir nicht vergessen sollten? Zum Beispiel die Erwerbsquote, die Arbeitslosigkeit oder die Wirtschaftsleistung. Wie wirken sich diese Faktoren auf den Mindestlohn aus?
Ah, da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an. Ja, das sind tatsächlich sehr wichtige Faktoren, die Situation der Arbeitnehmerinnen und der Wirtschaft in einem Land widerspiegeln. Die Erwerbsquote misst den Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, der arbeitet oder arbeitssuchend ist. Die Arbeitslosigkeit misst den Anteil der Erwerbspersonen, die keine Arbeit haben, aber eine suchen. Die Wirtschaftsleistung misst den Wert der Güter und Dienstleistungen, die in einem Land produziert werden.
Okay, und wie sind diese Faktoren in unseren Ländern, also in Frankreich und Spanien?
Ah, dann nenne ich Ihnen gleich mal ein paar Daten. Also laut den Daten von der Eurostat lag die Erwerbsquote im Land, also im Jahr 2022 in Frankreich bei 71,5% und in Spanien hingegen bei 67,8%. Das bedeutet, dass in Frankreich mehr Menschen am Arbeitsmarkt teilnehmen als in Spanien. Die Arbeitslosigkeit lag im Jahr 2022 in Frankreich bei 8,5% und in Spanien bei 15,5%. Das heißt, in diesem Fall, dass in Frankreich mehr Menschen keine Arbeit haben als in Frankreich. Die Wirtschaftsleistung lag im Jahr 2022 in Frankreich bei 2,9 Billionen US-Dollar und in Spanien bei 1,4 Billionen US-Dollar. Das heißt, dass Frankreich eine größere und stärkere Wirtschaft hat als Spanien, wie wir eh schon angesprochen hatten.
Okay, und was genau bedeutet das für den Mindestlohn?
Nun, ich denke, das bedeutet, dass der Mindestlohn in einem Land auch von der Beschäftigungssituation und der Wirtschaftslage abhängt. Ein hoher Mindestlohn kann nämlich positive Effekte haben, wenn er die Kaufkraft der Arbeitnehmer erhöht, die Nachfrage stimuliert und die Wirtschaft wachsen lässt. Ein hoher Mindestlohn kann aber auch natürlich negative Effekte haben, wenn er die Arbeitskosten erhöht zum Beispiel, die Rentabilität der Unternehmen senkt und die Wirtschaft schrumpfen lässt. Der optimale Mindestlohn ist also derjenige, der ein Gleichgewicht zwischen diesen Effekten herstellt.
Okay, und wie ist dieses Gleichgewicht, das Sie gerade angesprochen haben, in Frankreich und Spanien?
Ich glaube, das ist wirklich schwer zu sagen, weil es eben von sehr vielen Faktoren, die wir jetzt eh schon gehört haben, abhängt. Und die können sich natürlich auch ständig ändern. Aber man kann versuchen, einige allgemeine Aussagen zu machen. Wie zum Beispiel, in Frankreich ist das Gleichgewicht eher zugunsten eines höheren Mindestlohns, da eben die Erwerbsquote hoch, die Arbeitslosigkeit niedrig und die Wirtschaftsleistung groß ist. Das heißt, dass die ArbeitnehmerInnen eine schon deutlich stärkere Verhandlungsposition haben, wo auch die Unternehmen eine höhere Rentabilität erzielen und die Wirtschaft eine höhere Wachstumsrate aufweist. Das sind natürlich alles Faktoren, die das begünstigen. In Spanien ist das Gleichgewicht eher zugunsten eines niedrigen Mindestlohns, da die Erwerbsquote niedrig, die Arbeitslosigkeit hoch und die Wirtschaftsleistung klein ist. Das heißt, dass die Arbeitnehmerinnen eine schwächere Verhandlungsposition haben. Da die Unternehmen eben auch hier eine niedrigere, also wenn man es dann direkt vergleicht, eine niedrigere Rentabilität erzielen und eben die Wirtschaft eine niedrige Wachstumsrate aufweist.
Das ist sehr aufschlussreich. Aber wie können wir nun die eigentliche Frage beantworten, warum Frankreich nun einen höheren Mindestlohn hat als Spanien? Gibt es einen Haupterklärungsansatz, der plausibler ist als die anderen?
Puh, nun, das ist eine ziemlich schwierige Frage, die keine einfache Antwort hat. Es gibt nämlich, wie wir schon gesehen haben, ganz viele unterschiedliche Erklärungsansätze, die jeweils ihre Vor- und Nachteile haben. Ein möglicher Ansatz ist, sich auf den wirtschaftlichen Ansatz zu stürzen, also der sich wirklich auf diese Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes stützt. Dieser Ansatz würde sagen, dass Frankreich einen höheren Mindestlohn hat, weil es eine größere und diversifiziertere Wirtschaft hat, die auf hochwertige Industriegüter und Dienstleistungen spezialisiert ist. Das heißt, diese Wirtschaft erlaubt es quasi, höhere Löhne zu zahlen, ohne die Beschäftigung oder die Rentabilität zu gefährden. Spanien hingegen hat eine kleinere und weniger diversifizierte Wirtschaft, die auf niedrigwertige Dienstleistungen leider angewiesen ist. Das heißt, diese Wirtschaft erlaubt es nicht im selben Maße, diese hohen Löhne zu zahlen, ohne die Beschäftigung oder die Rentabilität zu gefährden.
Ja, das klingt durchaus logisch. Aber gibt es auch einen anderen Ansatz, um den Unterschied zu erklären?
Ja, ich würde schon sagen, dass es noch einen anderen Ansatz gibt. Und zwar einige Aspekte, die wir jetzt eh schon gehört haben, würden eher einem möglichen sozialen Ansatz folgen, der sich auf die Werte und die Ziele einer Gemeinschaft stützt. In diesem Ansatz könnte man sagen, dass Frankreich einen höheren Mindestlohn hat, weil es eben stärkere Traditionen des sozialen Dialogs und der sozialen Sicherung hat, die eben auf dieser Idee der Brüderlichkeit beruht. Diese Tradition zielt darauf ab, allen Bürgern ein würdiges Leben zu ermöglichen, die Armut zu bekämpfen und die Ungleichheit zu verringern. Und dadurch, dass Spanien eben eine schwächere Tradition dieses sozialen Dialogs und der sozialen Sicherung und eben von dieser Geschichte der Diktatur geprägt sind. Und diese Tradition zielt darauf ab, die Wirtschaft zu modernisieren und zu liberalisieren, die Flexibilität zu erhöhen und eben die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
Das klingt auch überzeugend. Und welcher Ansatz ist letzten Endes plausibler?
Puh, naja, ich denke, das ist schon eher eine Frage von Perspektive und der Präferenz. Beide Ansätze haben natürlich ihre Berechtigung, aber auch ihre Grenzen. Also der wirtschaftliche Ansatz kann erklären, wie der Mindestlohn die Wirtschaft beeinflusst, aber er kann nicht erklären, warum die Gesellschaft einen bestimmten Mindestlohn wählt. Der soziale Ansatz kann erklären, warum die Gesellschaft einen bestimmten Lohn wählt, aber eben andersrum, er kann nicht erklären, wie der Mindestlohn die Wirtschaft beeinflusst. Also es ist da schwierig. Ich glaube, es gibt kein eindeutiges Kriterium, um zwischen den beiden Ansätzen zu entscheiden.
Ich würde meinem Kollegen da nicht ganz zustimmen. Also es gibt natürlich kein objektives Urteil. Das ist ja wie in allen Dingen so, sondern es gibt nur subjektive Meinungen. Aber ich persönlich würde schon sagen, dass der soziale Ansatz durchaus plausibel ist. Dem habe ich mich auch zum Beispiel in meinen Büchern viel mehr gewidmet, weil er diese menschliche Dimension des Mindestlohns berücksichtigt und diese rein ökonomische Dimension eben ein bisschen übergeht. Also der Mindestlohn ist eben nicht nur ein Preis, sondern auch ein Recht, und der die Würde und die Teilhabe der Arbeitnehmerinnen garantiert. Und das halte ich für extrem wichtig und das darf man nicht unterschätzen. Der Mindestlohn ist also nicht nur eine Frage der Effizienz, sondern vor allem eine Frage der Gerechtigkeit, und das finde ich durchaus sehr wichtig.
Ah, das stimmt. Das klingt tatsächlich ziemlich überzeugend und nimmt mich auch so mit. Denn was wäre schon eine Wirtschaft ohne Menschen?
Genau.
Ja, das sind sehr interessante Meinungen. Ich möchte mich bei Ihnen recht herzlich für dieses lehrreiche Gespräch bedanken. Liebe Hörer, das war unser heutiger Podcast zum Thema Mindestlohn in Europa. Wir hoffen, Sie haben etwas Neues gelernt, und wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Fragen. Bis zum nächsten Mal.
For information, visit the Institute for International Political Economy at www.wu.ac.at/IPE. You will find podcasts analyzing current events, TikTok videos defining key concepts, and courses explaining the world.